Man kann als Christ vieles wissen und dennoch unsicher leben. Man glaubt an Jesus, gehört zur Gemeinde und doch lebt man manchmal, als stünde alles auf wackeligen Beinen. Und genau hier setzt Paulus mit seinem Brief an die Epheser an. Er schreibt nicht an Ungläubige, sondern an Christen, an Menschen, die glauben, an Menschen, die lieben. Und der Paulus betet für sie. Er betet nicht dafür, dass sie irgendetwas Neues bekommen, sondern dass sie endlich erkennen, was sie längst haben. Paulus will, dass die Gemeinde in Ephesus begreift, was sie in Christus hat, welche Hoffnung sie trägt, welches Erbe sie besitzt, welche Macht an ihr wirkt und vor allem, wie herrlich ihr Haupt ist. Und deshalb solltest auch du die Wirklichkeit nicht übersehen, in die Gott dich längst hineingestellt hat. Deshalb möchte ich heute in dieser Predigt mit euch drei Punkte anschauen. Der erste ist von der Theologie zur konkreten Frucht. Der zweite, du musst Gott unbedingt mehr kennenlernen. Und der dritte, du kannst dir nicht vorstellen, wie mächtig Jesus ist. Lasst uns dazu den Predigttext aus Epheser 1, ab Vers 15 bis Vers 23 lesen. Epheser 1, ab Vers 15 bis Vers 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Von der Theologie zur konkreten Frucht. Paulus entfaltet hier im Epheserbrief in den ersten 13 Versen oder ersten 14 Versen, die wir das letzte Mal in der Predigt hatten, die theologischen Themen über zum Beispiel die Erwählung, über die Erlösung, die Versiegelung. Und er zeigt den Zuhörern oder den Lesern, wie herrlich das Evangelium unseres Gottes ist. Aber als Paulus von dem praktisch gelebten Glauben und der Liebe der Geschwister in Ephesus hört, dann freut er sich über sie, weil er weiß, dass auch sie in Christus erwählt wurden. Weil Gott auch sie zur Sohnschaft bestimmt hat, weil Gott auch sie erlöst hat durch Christi Blut, weil Gott auch ihnen das Geheimnis seines Willens offenbart hat, weil auch sie ein Erbe empfangen haben, weil auch sie jetzt auf Christus hoffen und weil auch sie versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist und jetzt Anteil an Gottes Heilsplan haben. Der Glaube an den Herrn Jesus, er zeigt, dass diese Menschen zu Gottes Volk gehören, dass Gottes herrliches Evangelium auch an ihnen gewirkt hat und sie reich beschenkt hat. Der Glaube an Christus und ihre Liebe zu allen Heiligen sind für Paulus eine Bestätigung der Realität von Gottes Heilswirken an ihnen. Paulus erkennt hier an ihrem Glauben und an ihrer Liebe zu den anderen Geschwistern, dass Gott ihnen das Heil geschenkt hat. Die Liebe ist ein wesentliches Merkmal. Und Paulus wird in dem weiteren Verlauf des Epheserbriefes noch weiter aufdecken, dass sich die Liebe zeigt in gelebter Einheit, dass sich die Liebe zeigt in selbstloser Hingabe aneinander, in vergebungsbereiter Gemeinschaft, aber auch in der aktiven Beteiligung im Aufbau der Gemeinde des Leibes Jesu Christi. Ein Mensch, der im Glauben und in der Liebe Jesu Christi sich den anderen Gemeindegliedern hingibt, wenn er das geglaubte Evangelium, also in Liebe ausübt, da muss man sagen, dann sind das sichtbare Früchte eines wirksamen Evangeliums. Und das hat Paulus hier bei den Ephesern gesehen. Und er dankt für sie. Und wenn du den Glauben an Jesus Christus, verbunden mit der Liebe zu der Familie Gottes, bei anderen Menschen siehst, wenn du das bei deinen Nächsten beobachtest, dann danke du auch für ihn. Du hast da nämlich allen Grund dazu. Dieser Mensch gehört auch zu Gottes Volk. Vergiss den Dank über diesen Menschen, über das Heil, das Gott ihm geschenkt hat, nicht in deinen Gebeten. Du kannst es wie Paulus sagen, weil Gott euch von Ewigkeit her erwählt, erlöst, versiegelt und seinen Heilsplan und unter seinen Heilsplan gestellt hat. Also weil er euch den Glauben und eure Liebe gegeben hat, bete ich für euch. Das Gebet füreinander ist eine wichtige Auswirkung des Evangeliums in unserem Herzen. Und Paulus lebt es uns hier vor. Ja, kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Du musst Gott unbedingt mehr kennenlernen. Wir sehen hier in Vers 17 bis Vers 19, dass Paulus darum betet, dass die Gemeinde in Ephesus verstehen soll, welche Realität sie bereits in Christus haben oder wie Christus bereits wirksam ist an ihnen. Seine Wirksamkeit zeigt sich darin, dass es ein Leben ist in der Gegenwart des Vaters der Herrlichkeit. In der Gegenwart desjenigen zu leben, der Urheber aller Herrlichkeit ist und selbst durch und durch herrlich ist. Stell dir jetzt einfach mal das Herrlichste vor, das du dir auch nur irgendwie vorstellen kannst. Und ich kann dir jetzt schon sagen, Gott, der Vater, ist herrlicher. Und wir dürfen als Gemeinde Jesu diesen herrlichen Gott Vater nennen. Ich gehe davon aus, dass du Gott kennst. Keine Ahnung, wie gut, aber du sollst ihn noch näher kennenlernen. Noch intensiver, noch persönlicher. Es geht nämlich darum, dass deine Heilsgewissheit gestärkt wird, dass deine Ausrichtung auf Christus festgemacht wird, ja, dass klargestellt wird, was die Identität der Gemeinde Jesu ist, in der du Teil bist. Heute bete ich darum, dass Gott dir durch sein Bibelwort Erkenntnis über sich selbst gibt. Denn mit der Erkenntnis Gottes gibt Gott dir auch seinen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Es ist nicht so, dass du von Gottes Geist Neues mitgeteilt bekommst, sondern Gott offenbart sich in seinem Evangelium und gibt dir den Geist der Weisheit, Offenbarung. Also geistliche Reife, erleuchtete Augen des Verständnisses. Die Offenbarung geht von seinem Wort aus, nicht andersrum. Schaut gerne genau in den Text hinein. Da heißt es nicht, der Geist gibt die Erkenntnis, sondern Gott gibt Erkenntnis. Oder Gott gibt seinen Geist in der Erkenntnis seiner selbst. Der Ursprung des Wortes ist er selbst. Ja, was solltest du denn am Evangelium denn näher kennenlernen? Es sind vor allem die Wahrheiten hinter diesen drei Begriffen, die Paulus hier nennt. Hoffnung, Erbe und Kraftwirkung. Das erste, lass uns mal auf die Hoffnung eingehen. Es ist die Hoffnung der Berufung, die Gott hier gibt. Gottes Berufung, das ist sein souveränes Heilshandeln. Wir haben gelesen in Vers 4, Gott erwählt vor Grundlegung der Welt. In Vers 5 haben wir gelesen, er vorherbestimmt zur Sohnschaft. Dann Vers 7, er erlöst durch sein Blut. Oder in Vers 13 und 14, er versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Mit der Berufung, da macht Gott seine Entscheidung, Menschen zu Christus, Menschen in Christus zu seinem Volk zu machen, ganz konkret. Und Paulus möchte, dass die Gemeinde hier versteht, wohin diese Erwählung Gottes, wohin diese Berufung führt. In Vers 13 lesen wir, dass der Geist gegeben wird als Unterpfand oder als Anzahlung, also als Garantie für die zukünftige Erlösung. Die Hoffnung der Berufung bezieht sich also darauf, auf die zukünftige Vollendung, auf die endgültige Erlösung, die volle Erbschaft. Und wenn du diese Hoffnung der Berufung erkennst, worum Paulus hier betet, heißt das, dass du mehr verstehst, wohin Gottes Heilsplan führt, wohin Gottes Erwählung und Berufung führt. Ja, das Zweite, worum Paulus hier betet, dass du am Evangelium insbesondere besser verstehen solltest, ist, wie überreich die Herrlichkeit seines Erbes ist. In Vers 11 lesen wir, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Oder in Vers 14, der Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Ja, also unser Erbe ist das Ergebnis seiner Vorherbestimmung, der Bestandteil seines Heilsplans mit dem Ziel der zukünftigen Erlösung. Aber wenn wir jetzt in die Verse 6 oder auch 12 oder auch 14 schauen, dann lesen wir wiederholt vom Lob seiner Herrlichkeit. Und hier in Vers 18, lest genau, wird geschrieben oder wird gesprochen von der Herrlichkeit seines Erbes. Während der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes ist, ist Gottes Volk, das sind die Heiligen, sein eigenes Erbe. Das sagt Gott auch schon im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 9. Gott besitzt sein Volk. Wir sind sein Eigentum. Paulus sagt später in Kapitel 5 dieses Briefes, dass Christus uns als seine Gemeinde vorbereitet, damit er uns vor sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich ist. Kapitel 5, Vers 27. Damit ist der Bund zwischen Gott und seinem Volk endgültig gesichert und offenbar. Gott verwirklicht in Christus seinen Anspruch auf sein Bundeserbe in den Heiligen, seiner erlösten Gemeinde. Wenn Paulus also darum betet, dass du das Erbe erkennen sollst, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, dann heißt das, du sollst begreifen, wie unglaublich reich die Herrlichkeit von Gottes Erbe ist, nämlich in seinen erlösten Heiligen. Ich kann dir nur Mut machen, weiter über diese Thematik nachzudenken. Du bist Teil von Gottes großem Schatz, seinem Bundesvolk, seinem ewigen Eigentumserbe. Ja, das Dritte, wofür Paulus betet, was du im Evangelium besonders, insbesondere besser verstehen solltest, ist, dass Gott dir zeigt, mit welch einer wuchtigen Kraft er an dir wirkt und wirken wird oder wirken muss. Er zeigt dir zunächst auf, dass Gottes Machtwirken, er zum Beispiel sichtbar wird in der Erwählung vor Grundlegung der Welt, ja, in der wirksamen Erlösung, in der Offenbarung seines ewigen Ratschlusses oder auch in der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ganze Heilswerk, das ist Ausdruck seiner göttlichen Wirksamkeit. In Vers 13, da heißt es, dass seine Kraft an uns wirkt. Als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt. Und Vers 19 sagt, Da sehen wir, weil die Macht seiner Stärke an uns wirksam ist, können wir an Christus glauben. Er ist die Ursache. Das Heil ist also nicht ein menschliches Werk, sondern Gottes wirksames Handeln. Und es bedarf einer wuchtigen Kraft, um dich im Glauben zu Gott zu führen, aber auch dort zu behalten. Es bedarf der Kraft derselben gewaltig starken Macht, um dich und mich aus den geistlich Toten aufzuerwecken, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus führen, wie sie gewirkt hat, als Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde und auf den Himmelsthron zu Rechten des Vaters gesetzt wurde. Dieselbe Kraft ist notwendig. Und wenn du die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns erkennen möchtest, dann bedeutet das, du sollst immer tiefer verstehen, dass deine Rettung Gottes souveräner Wirksamkeit entspringt. Das alles wird dir mehr und mehr aufgehen und klar werden, wenn du Gott selbst mehr kennenlernst. Paulus nennt das die Erkenntnis seiner selbst, die Gott dir in seinem Wort gibt. Bete darum, für dich und für andere, und werde nicht müde dabei. Kommen wir zum dritten Predigtpunkt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mächtig Jesus ist. Und das sehen wir in Vers 19 bis Vers 23. Gehen wir mit Paulus da einmal zusammen genauer auf diese Macht Gottes ein. Paulus zeigt hier die überwältigend große Mächtigkeit Gottes, indem er hier verschiedene Begriffe anhäuft. Er spricht von der Kraft, also dem Potenzial, die Fähigkeit, wie sie zum Beispiel in Dynamit steckt. Er spricht von der Wirksamkeit, also der tätigen Energie, die in Aktion ist. Er spricht von der Macht, also die herrschaftliche Durchsetzungsfähigkeit. Er spricht von der Stärke, der physikalischen Beschaffenheit, physischen Beschaffenheit in gewaltiger, robuster Qualität. Er möchte einfach ausdrücken, wie enorm diese Kraft ist, die Gott hat. Und diese enorme Kraft, diese Wucht, mit der wirkte Gott in Christus bei seiner Auferweckung aus den Toten und bei seiner Erhöhung an die rechte Seite von Gottes himmlischem Thron. Vielleicht kannst du eine kleine Vorstellung davon, von dieser benötigten Macht bekommen, wenn du die symbolisch-apokalyptische Beschreibung dieses geistlichen Hintergrunds in Offenbarung 12 liest. In Offenbarung 12 wird von einer Frau geschrieben, die einen Sohn gebären sollte. Und ein teuflischer Drache, der wartet nur darauf, ihr diesen Sohn zu entreißen und umzubringen. Aber dieser Sohn wird geboren und zu Gott und seinem Thron entrückt. Und da entbrennt ein harter Kampf im Himmel zwischen Gottes Engeln und diesem teuflischen Drachen und seinen Schergen. Aber Gott wirft ihn auf die Erde. Da versucht der Drache, die flüchtende Frau zu stürzen, kann sie aber nicht erreichen. Und deshalb wendet er sich dann ihren anderen Kindern zu, um sie stattdessen zu verfolgen und zu quälen. Diese Vision beschreibt deutlich, welcher Kampf um Christus entbrannt ist, als er in die Welt kam und sie wieder mit seiner Himmelfahrt verließ. Und ihr versteht sicher auch, dass dieselbe göttliche Macht vonnöten ist, die anderen Kinder zu bewahren, weil es derselbe Feind Gottes ist, der auch nach ihnen greift. Aber Offenbarung 12 und alle anderen Kapitel dieses wunderbaren Buches beschreiben auch sehr eindrücklich, dass Gott seinem Sohn alle Macht gegeben hat. Und dieser siegreich über seinen Feind triumphiert. Genauso wie es hier in Epheser 1, Vers 20 geschrieben steht. Oder auch im Psalm 110. Das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Paulus betont hier in unserem Predigttext ausdrücklich, dass alle anderen Mächte Jesus Christus unter die Füße geworfen werden. Der Sohn Gottes, er hat die souveräne Herrschaft. Er ist Teil an Gottes souveräner Herrschaft. Er regiert mit absoluter Autorität. Nichts kann sich ihm widersetzen. Jesus Christus wurde nicht nur von den Toten auferweckt und ist zum Himmel aufgefahren, sondern er thront mit seinem Vater über alles, alles, was es gibt. Und Paulus zeigt hier den Ephesern, das sehen wir später in Kapitel 6, Vers 12, dass der Kampf, in dem sie stehen als Christen, sich richtet gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist absolut real. Das ist keine Fiktion. Und genau deshalb sollten Sie wissen, dass Jesus Christus immer, immer stärker und mächtiger ist. Dass er jetzt schon Sieger ist, weil er mit der überwältigend großen Kraft Gottes zum Herrscher über alles gesetzt wurde. Über alles. Die Epheser sollten wissen, dass sie zwar in einer feindlichen Welt leben, aber an der Seite des mächtigen Siegers, an der Seite des universalen Herrschers. Egal, wie sich die feindliche Macht positioniert, Jesus herrscht hoch über ihr. Sie kann jeden beliebigen Namen oder Bezeichnung haben, sie ist doch Christus Füßen unterworfen. Fürstentümer, Gewalten, Machten, Herrschaften, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, auch in der zukünftigen, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Jesus steht felsenfest als Gott da, egal ob heute oder irgendwann in der Zukunft. Er ist übergeordnet über alle Mächte. Alles im ganzen Universum ist ihm unterworfen. Und jetzt kommt es. Diesen mächtigen König der Könige hat Gott als Haupt für seine Gemeinde eingesetzt. Er ist der Herrscher der Gemeinde Gottes. Er ist Herrscher über die Gemeinde, die Gottes Volk ist, die Gottes Erbe ist. Ja, Gott hat seinem Sohn die Gemeinde sogar als Leib gegeben, bei dem er das Haupt sein soll. Er soll die Gemeinde ganz und gar mit seiner göttlichen Herrlichkeit erfüllen. Und er kann es auch, da in ihm ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, lesen wir in Kolosser 2, Vers 9. Und somit wohnt sie auch in seinem Leib, der Gemeinde. Christus erfüllt alles mit seiner Fülle. Die Gemeinde ist der Bereich, in der Christi göttliche Fülle sichtbar wird. Und das ist so, weil Jesus alles in allen erfüllt, mit seiner mächtigen Gegenwart, mit seiner großen Herrlichkeit, in der Art und Weise, wie er uns aus der Finsternis in sein Reich des Lichts geholt hat und uns Glauben geschenkt hat, in der Art und Weise, wie er uns Tag für Tag bis an das Ende der Weltzeit im Glauben erhält, in der Art und Weise, wie er seine Gemeinde baut und sie aus unterschiedlichen Menschen zusammensetzt und in Liebe untereinander gibt. Alle Macht Gottes, sie führt dazu, zu dem Ziel, den Leib Jesu, die Gemeinde, als seine Fülle darzustellen. Paulus betet darum, dass die Epheser erkennen, dass Gottes Macht, die Christus zum Herrn über alles erhoben hat, zugunsten der Gemeinde und seiner Glieder wirkt. Für dich und für mich heute bedeutet das, weil Gott seine überragende Macht in der Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi offenbart hat, leben wir als Gemeinde nicht mehr in Unsicherheit oder nicht gar nicht in Unsicherheit, sondern unter der herrschenden Fürsorge unseres erhöhten Hauptes. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Paulus erbetet nicht, dass Gott den Ephesern irgendwas Neues gibt, aber er betet dafür, dass sie Gott und sein Werk erkennen. Dass sie erkennen, welche Hoffnung sie durch die Berufung Gottes haben. Dass sie erkennen, welches herrliche Erbe Gott sich in seinen Heiligen bereitet hat. Dass sie erkennen, wie überwältigend groß die Macht ist, mit der Gott an ihnen wirkt. Es ist dieselbe Macht, die Christus aus dem Grab erweckt hat. Dieselbe Macht ist es auch, die ihn zur Rechten Gottes erhoben hat und die ihn über alle Gewalten und Mächte gesetzt hat. Dieser erhöhte, siegreiche und herrschende Christus, er ist dir nicht fern. Er ist das Haupt seiner Gemeinde und er regiert zugunsten seines Leibes, indem er sie erfüllt mit seiner Gegenwart. Vielleicht fehlt dir in deinem Glaubensleben nicht der Antrieb oder die Liebe zum Herrn. Vielleicht fehlt dir mehr Klarheit über die Gnade, die längst wirksam ist an dir. Dann bitte Gott, dass er dir die Augen des Herzens erleuchtet, damit du nicht kleiner von Christus denkst, als er wirklich ist. Und du nicht unsicherer lebst, als es seiner Herrschaft entspricht. Amen.